Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 3. Dezember, so ungefähr 10:30 Uhr morgens, dass ihr auch wisst, welchen Stand wir gerade haben. Ist ja aktuell so wichtig wie eh und je dann. Also gestern Abend ging es ja mal wieder richtig ab an den Börsen, aber diesmal, einige werden schon wieder sagen, endlich mal wieder positiv. Es gab ja auch so die Tage davor auch mal so einige Rücksetzer bei einigen Unternehmen, aber gestern gab es ein riesen Feuerwerk. Woher kam das? Also hatte das spezielle Gründe? Erzähl mal, was war denn los gestern Abend?
Ja, irgendwie hat es spezielle Gründe gehabt. Ich habe es nicht so wirklich gefunden, um ehrlich zu sein. Aber es ist insgesamt halt weiter so, dass wir einen gesunden Trend haben in den USA. Und gestern waren dann noch wieder die Big Tech-Werte stark, muss man sagen. Es gab ja jetzt einiges an Meldungen immer bezüglich dieser Exportbeschränkung auf ASML. Aber ASML hat ja gestern jetzt auch noch bestätigt, dass das jetzt weniger, also keine Auswirkungen auf die 2024er Zahlen hat. Noch die Prognose fürs nächste Jahr hat man bestätigt. Das kam ganz gut an auf jeden Fall und das hat gestern den Sektor ein bisschen hochgezogen. Und ansonsten, ja, es gab auch so Notenbankaussagen, dass wohl letzten Dezember der Herr Waller hat gesagt, er neigt zu einer Zinssenkung. Vielleicht hat das halt auch so ein bisschen geholfen. Aber ansonsten eigentlich ist nichts groß Neues da. Wedbush, der Dan Ives hat auch wieder gesagt, er rechnet mit der Santa Claus Rally. Ich denke halt, ja, nach einem guten November, die Statistiken sind eigentlich so, dass auch der Dezember meistens stark ist. Aber was mich jetzt auch echt wundert, wenn sich mal so den DAX anschaut, am Donnerstag war ja Feiertag in den USA, da war der DAX schon stark. Am Freitag war verkürzter Handel, da ist der DAX richtig stark gewesen. Ja, und gestern ist er auf ein neues Allzeithoch gezogen. Das ist echt krass. Du bist ja ein großer Skeptiker vom DAX eigentlich. Ich muss sagen, das wundert mich jetzt in dem Fall tatsächlich auch. Weil eigentlich waren ja die meisten Zahlen und Aussichten und so und vor allen Dingen hier auch die Lage hier nicht gut, muss man einfach sagen. Oder eher so ein bisschen enttäuschend. Aber wir haben halt weiterhin diese paar Schwergewichte, die den Markt hochziehen. Und das sind in der letzten Zeit ja schon die ganze Zeit die Deutsche Telekom und SAP. Jetzt ist Siemens wieder angesprungen. Und was wir jetzt gestern auch gesehen haben und auch teilweise heute, ist jetzt, dass solche, ich sag mal, eher schwachen Werte wie BMW, BASF, die haben Analysten-Support bekommen. Was natürlich sein könnte, aber steht irgendwie noch für mich in den Sternen, dass da wir jetzt so ein typisches Tief sehen, auch im Chemiesektor, und dass es jetzt halt auch wieder aufwärts geht, unter anderem auch bei den Autobauern. Weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber zumindest scheint der Markt das so ein bisschen zu spielen, ja, dementsprechend, ja, 20.000 Punkte im DAX, ja, also echt absolut krass, muss ich sagen. Mich freut es natürlich, ich habe ja auch ein paar DAX-Werte wie Siemens, Munich Re, auch über 500 war sie, 510 sogar aktuell, also es ist schon echt krass, aber so den ganz krassen Triggerpunkt gab es irgendwie gar nicht gestern, muss ich sagen. Aber gut, so ist es halt manchmal, ne? Also jeder,
Ja.
der investiert ist, kann sich auf jeden Fall freuen.
Ja, der Tech-Markt wurde vielleicht noch ein bisschen von den Supermicro-Nachrichten nach oben getrieben. Supermicro hat ja gestern plus 30% gemacht. Also man hat jetzt wohl so vorerst nichts gefunden, aber ich sag auch, es bleibt weiter eine komische Geschichte und ich kann da nur jeden davor warnen. Da wird es mit Sicherheit auch die nächsten Wochen und Monate immer wieder Nachrichten geben, die dann auch die Kurse wieder extrem stark nach unten, aber auch nach oben jagen werden. Also für einen fundamentalen Einstieg, ja, bin ich da wirklich sehr skeptisch bei der Aktie und wäre da weiterhin wirklich sehr vorsichtig. Aber wir haben ja auch gesagt, sollte da jetzt langfristig gesehen tatsächlich rauskommen, dass alles irgendwie nicht gestimmt hat, was ich mir persönlich aber nicht vorstellen kann, haben wir ja gesagt, dann wird es da mit Sicherheit einen Multibagger dann geben, weil von den Zahlen her an sich ist sie ja optisch sehr günstig. Aber die Frage ist halt immer, wie viel sind diese Zahlen dann halt wert, ja, wenn da manipuliert wurde.
Ja,
Deswegen.
und also ich weiß nicht, ob es ein Multibagger wird. Und sie haben ja, glaube ich, auch schon ein paar Aufträge verloren. Sie hatten ja auch, abgesehen von diesem ganzen Problem mit der Bilanz, ja auch schon krasse Margenprobleme und so. Und ich glaube, sie haben Aufträge gegenüber Dell und so jetzt verloren auch. Also ich weiß nicht, ne? Aber das Ding ist natürlich ein Zockerwert jetzt einfach und kann auch mal schnell steigen, kann aber auch. Und das ist das Problem, Intraday oder auch außerbörslich dann wieder oder riesige Gaps geben in beide Richtungen. Deswegen, ja, wäre ich da sehr vorsichtig, muss ich sagen.
Ja, aber es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, aber ich glaube, dass das gestern auch vor allem so dem Tech-Markt sehr stark geholfen hat, denn eben vor allem so die Tech-Werte sind angezogen, aber auch eine LVMH oder so hat zum Beispiel gestern einige Prozent gut gemacht. Also gestern war es doch wirklich sehr dunkelgrün an den meisten Stellen.
Ja, was vielleicht noch ganz wichtig ist, was wir jetzt gar nicht hatten, das hatte ich aber jetzt schon öfters auch am Wochenende gesagt und gestern auch, dass ja so die Black Friday-Daten alle eigentlich echt ganz gut aussahen. Das hilft vielleicht nicht nur LVMH, sondern auch Adidas, die ist zum Beispiel sehr stark, also alles so konsumgetriebene und Shopify, Amazon, Affirm und so weiter, die sollten davon alle profitieren, dass vor allen Dingen auch die US-Verbraucher weiter sehr, sehr gut unterwegs sind. Shopify gab es auch Rekorde laut Adobe. Ich glaube, es waren teilweise dann irgendwie 10% Wachstum beim Black Friday. Also das sieht alles weiter sehr gesund aus. Es gab auch Aussagen, ich glaube, von einem Analysten war es, dass zum Beispiel Amazon sogar Markenteile weiterhin gewinnt. Ich habe jetzt auch übrigens nochmal am Black Friday zugeschlagen, habe mir noch eine Waschmaschine und einen Trockner geholt bei Amazon. Die werden jetzt, ich glaube, sogar direkt heute Morgen geliefert. Auch ganz cool. Die nehmen auch direkt das alte Ding mit für 0 Euro, bauen es dir auf für 6 Euro. Wobei beim Trockner gibt es eigentlich nichts aufzubauen. Das kriege ich auch noch selber hin, die Steckdose reinzumachen. Aber dass sie die alte, kaputte Waschmaschine mitnehmen, das finde ich doch sehr nice, muss ich sagen. Also 6 Euro an die alte abklemmen, die neue anschließen und vor allen Dingen das Ding mitzunehmen. Ja, weil das ist ja mega nervig, das irgendwo wegzufahren, deswegen für 6 Euro gerne. Ja,
also, ja, das mache ich auch. Wenn man vor allem, die nehmen auch den Müll dann mit.
Das ja, genau, die nehmen auch den Müll mit. Das ist ja auch so ein Problem, dass die direkt die gelbe Tonne voll mit diesem ganzen Styropor. Oder du musst es dann hier zum, es gibt so einen Wertstoffhof hier, aber dafür müsste man das Ding in die ins Auto hieven und alles, also die Waschmaschine und so. Also für 6 Euro ist das echt ein guter Deal.
Ne? Ja, das habe ich auch gemacht beim Kühlschrank. Wobei, einen Kühlschrank habe ich anschließen lassen, weil der hat mir dann nochmal alles erklärt, weil den darfst du erst irgendwie gar nicht anstöpseln, also musst du erst stehen lassen und so.
Ja, ja, stimmt, wegen den Kühlmitteln und so, genau, stimmt.
Genau, ja, also der musste dann erst, ich glaube, 4-5 Stunden ruhen. Ah, nee, halt, er hat ihn mir nicht angeschlossen, weil er hat gesagt, ich muss ihn ja nur an Strom dran machen. Er hat gesagt, ja, die 6 Euro kann ich mir sparen, aber der hat mir dann trotzdem erklärt, wie und was, und er hat eben die alte mitgenommen und den kompletten Müll vor allem dann, ja, und das war dann schon, also das nehme ich auch immer, also das sind als die besten 6 Euro, die man investieren kann überhaupt, ja, das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis dann, was man da bekommt, ja. Genau, aber es könnte auch sein, dass die Börsen gefeiert haben, dass Pat Gelsinger nicht mehr bei Intel ist oder zumindest bei Intel gab es gestern die Nachrichten und ich muss persönlich sagen, ich kann die Entscheidung zu 100% nachvollziehen, denn es sieht auch so aus, dass er also nicht ganz freiwillig gegangen ist. Das wurde dann wohl entschieden, also eben nach, also wie Sie es genannt haben, katastrophalen Leistungen, weil ja Intel ja auch hier to date wieder zu den größten Verlierern überhaupt zählt, so bei den Big Tech Werten, oder wahrscheinlich ist es so der größte Verlierer, das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau, je nachdem auch welchen Maßstab man da nimmt. Und ich muss sagen, Pat Gelsinger hat über die letzten Jahre wirklich keine gute Figur abgegeben. Ich habe mir auch mal so die ein oder anderen, ja, so Investor Days oder so diese Präsentationen, das heißt ja immer anders, oder KI Days, was es da alles Mögliche gibt. Und es wirkte halt irgendwie völlig abstrus, weil man wusste ja, dass Intel ohnehin schon so technologisch ja ziemlich hinterherhinkt und er dann innerhalb von, ich glaube, von 3 Jahren 5 neue Generation an Chips angekündigt hat, wo sie dann aber für die letzten, also teilweise mehrere Jahre gebraucht haben, um in die nächste Generation zu kommen. Also das hat schon irgendwie völlig suspekt gewirkt und ja auch damals das Thema mit den Dividenden, wo man ja noch angekündigt hat, man möchte regelmäßig die Dividende steigern, obwohl es eigentlich schon ersichtlich war, dass sie sich das nicht leisten können, nur um dann wenige Wochen später diese dann um ja gut 2/3 oder sogar knapp 3/4 zu kürzen. Also ich persönlich kann es komplett nachvollziehen, dass man da jetzt irgendwann dann auch mal die Notbremse dann einfach zieht, weil er war ja auch einer der bestbezahltesten CEOs tatsächlich, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, er war sogar zeitweise der bestbezahlte, weiß ich jetzt aber nicht mehr ganz, ich weiß aber, dass er auf jeden Fall ganz vorne mit dabei war. Und ich glaube, wir alle haben ja Intel so die letzten 2-3 Jahre mitverfolgt. Also ein Riese, der nun mittlerweile ja tatsächlich sogar, also wo die Gerüchteküche brodelt, dass sie von Qualcomm übernommen werden können. Also wenn man da noch so in die Corona-Zeit zurückdenkt, das wäre ja ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Ja, weil Intel war ja eigentlich immer der große Player am Markt. Und wenn, dann hätte man vielleicht vermutet, dass Intel mal Qualcomm schlucken möchte, aber auf keinen Fall andersrum, ja, und auf jeden Fall eine Nachricht, die vielleicht jetzt auch mal wieder Intel so ein bisschen Leben einhauchen könnte, weil ich bin mir recht sicher, dass die allermeisten auch nicht mehr so das größte Vertrauen in Pat Gelsinger hatten. Jetzt aktuell gibt es so eine Doppelspitze, da ist der CFO David Zinsner mit dabei, wobei der damals tatsächlich, ich kann mich noch an den Namen erinnern, ich bin mir ziemlich sicher, dass der eben damals das Thema mit den Dividenden dann gesagt hatte, weil das CFO ist ja der Chief Financial Mensch dann. Und ja, ist dann natürlich auch fragwürdig, weil der ja damals da mit im Boot gesessen ist, aber es gibt eben noch einen zweiten, also aktuell sind es so Interims-Co-CEOs, nennen sie es, da wird man mit Sicherheit noch auf die Suche nach einem neuen dann eben gehen, ja. Genau, so viel mal so zu den.
Also Aktie war gestern übrigens dann erst 5-6% im Plus, hat aber den Großteil auch wieder abgegeben. Es gibt jetzt, also zum einen ist das natürlich nicht überraschend gewesen und ich denke auch, es ist die richtige Entscheidung, wie du gesagt hast, denn wenn man sich den Verlauf anschaut und auch operativ, sie wurden ja überall komplett abgehängt, ist wahrscheinlich nicht auch nur seine Schuld, aber er hat da irgendwie nichts auf die Kette gebracht. Aber jetzt, und das war, glaube ich, auch der Grund, wieso die Aktie dann gestern doch nicht positiv reagiert hat, da gab es jetzt zum Beispiel auch von Raymond James Kommentare, also Analystenhaus, es wirft jetzt Fragen zur Roadmap auf im Bereich der Chipfertigung, ob da noch alles überhaupt jetzt im Plan ist, ne? Denn Gelsinger sei die treibende Kraft hinter Intels Fertigungsroadmap und der Foundry-Strategie gewesen. Und jetzt mit dem Abgang ist natürlich die Frage, ob Intel da überhaupt noch, also ob sie das noch schaffen mit der Roadmap, mit den Zielen und so weiter, oder ob das jetzt doch irgendwie aufgespalten wird. Und ja, also da bleibt die Unsicherheit weiter da. Und Qualcomm hatte übrigens ja auch schon, glaube ich, jetzt gesagt, oder gab es Kreisemeldungen, dass die sich doch jetzt wieder Abstand davon nehmen, Intel zu übernehmen. Also ich habe Qualcomm ja, wie gesagt, im Langfristdepot. Und ich fände es nicht gut, wenn die Intel übernehmen, weil da hast du ja einen riesigen Klotz am Bein mit den riesigen Schulden. Dann lieber irgendwelche einzelnen Bereiche übernehmen oder es einfach komplett lassen, weil das irgendwie gefühlt ist Intel ein Fass ohne Boden. Sie haben sich ja auch immer noch nicht wirklich erholt. Von den Tiefs zwar so ein bisschen natürlich hoch, aber wenn du das halt vergleichst mit anderen Werten oder mit dem Gesamtmarkt, ist das schon echt sehr, sehr bitter, ne? Die sind immer noch 100 Milliarden wert, über 100 Milliarden US-Dollar wert, ja, und also,
boah, ja, da sieht man mal, wie groß die waren. Aber ich hatte ja schon von Anfang an immer Skepsis zu diesen Foundry-Plänen geäußert, weil man einfach weiß, wie viel Geld man dafür ausgeben muss. Und Intel hat halt de facto dieses Geld nicht und werden es auch die nächsten Jahre nicht bekommen. Also es war mir schon immer so ein bisschen, ja, eben suspekt, wie man so schön sagt. Also ich habe ja immer gesagt, ich glaube es erst, wenn ich es dann wirklich sehe, so in 5-6 Jahren, weil ja, woher sollte das Geld kommen, weil der Intel bereits auch schon ein hochverschuldetes Unternehmen einfach ist, ja, und wenn man so hört, was für Summen so eine Taiwan Semiconductor oder eine Samsung die nächsten Jahre in ihre Investments reinstecken, ja, dann fragt man sich halt, woher Intel das bekommen möchte, aber
ja, also du bekommst zwar auch Subventionen und so, aber ja,
jetzt gibt aber nicht in der Größenordnung. Also ja. Taiwan hat ja angekündigt, ich glaube bis 2030 alleine nur in Taiwan 100 Milliarden US-Dollar zu investieren. Also da sind wir von Subventionen weit entfernt. Sie haben schon die ersten noch eingestrichen und bekommen, ja, aber du kannst nicht deine komplette Zukunft quasi darauf stützen, dass du hier und dort subventioniert wirst. Also es funktioniert halt irgendwie nicht, ja. Deswegen wird sehr spannend.
Einen lustigen Kommentar sehe ich gerade noch, auch von CFRA, Analyst. Ja, der hat auch gesagt, Abgang ist wenig überraschend. Pat Gelsinger hat zwar versucht, die Produktion wieder in Gang zu bringen, doch Intels Unfähigkeit auf die rasante Verlagerung hin zu KI-Infrastruktur reagieren, sei letztlich nicht zu überwinden gewesen. Und jetzt erwartet er eben einen Veteran der Halbleiterindustrie, dass der neue CEO wird, aber ja, keine Ahnung. Und ich glaube auch nicht, dass es so einfach wird, da das Ruder rumzureißen, weil bei Chip-Herstellern so ist ja immer Roadmap entscheiden und so weiter. Es ändert sich alles so schnell. Und ja, ob man da jetzt diese Strukturen von Intel schnell ändern kann. Also ich würde weiter die Aktie meiden, aber ist ja auch nur meine Meinung. keine Ahnung. Ja, vielleicht gelingt ja auch der Turnaround, ich weiß es nicht.
Mittlerweile aber sieht gerade nicht danach aus. Der Abstand echt zu groß zu einigen Unternehmen. Aber wir werden es auf jeden Fall für euch weiter mitverfolgen.
Zumal gibt ja immer mehr Gerüchte jetzt auch, dass Nvidia in den CPU-Markt einsteigen wird. Ja, mit, ich glaube, mit ARM-Technologie. Wenn das jetzt natürlich jetzt auch noch kommt, also dann haben sie ja schon überall die Marktanteile verloren und dann kommen wir noch jetzt bei CPU neben AMD auch noch eine Nvidia. Also übel. Ne? Also, ja, wird schwer.
Ein wirklich spannender Markt, so der Halbleitersektor, genau. Bevor wir zu Elon Musks Gehaltpaket über 56 Milliarden Dollar kommen, noch kurz der Hinweis, lasst gerne einen Daumen nach oben für die Folge auf jeden Fall da und wir würden uns natürlich auch über ein Abonnement freuen, beziehungsweise natürlich auch folgt uns gerne auf den bekannten Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts, je nachdem, wo ihr gerne unterwegs eure Podcasts anhört. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Dann, genau, wir hatten das Thema ja auch immer wieder mal, da Michael sie ja auch schon jetzt ein paar Monate im Depot hat, für diejenigen, die es nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben. Also Elon Musk wurde ja theoretisch zumindest nach einer Abstimmung ein Gehaltspaket in Höhe von 56 Milliarden US-Dollar zugesprochen. Also da haben die Aktionäre dafür abgestimmt. Es gab allerdings ja schon ein Urteil, das das Ganze angefechtet hat und dieses wurde nun nochmal bestätigt. Jetzt die Frage an dich, Michael, was ist da los und glaubst du, das ist jetzt auch schon endgültig, weil das war ja auch damals das Thema, das Elon Musk angekündigt hat, wenn er das sozusagen nicht bekommt, dass so die KI-Teile aus Tesla sogar abgespalten werden könnten. Wie guckst du jetzt gerade auf die Thematik da als Aktionär drauf?
Ja, also ich habe, das haben sie jetzt auch gepostet, ne, und die haben jetzt auch gesagt, dass sie da, glaube ich, wieder in Berufung gehen werden. Also rein von der Kursreaktion scheint der Markt da erstmal jetzt keine große Angst zu haben. Die Aktie ist irgendwie 1% im Minus gerade oder 1,2, war ja gestern dann auch am Jahreshoch wieder und ja, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt wirklich Auswirkungen hat oder wie hoch da die Chancen sind, wenn man da wieder in Berufung geht, was dann passiert und so. Aber ja, ich bin da jetzt erstmal noch entspannt, aber ist natürlich trotzdem irgendwie nervig. Elon Musk hat sich auch schon geäußert und hat gesagt, man sollte ja eher auf die Aktionäre hören, was die sagen und nicht auf irgendwelche Gerichte und so. Ja, also es ist halt schwierig. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Es gab bei Tesla aber noch weitere News. Gerade eben ganz frisch die Verkaufszahlen aus China. 78.856, ein Wachstum von 15% gegenüber dem Vormonat, aber 4,3% weniger als gegenüber dem Vorjahr. Also so richtig rund läuft bei Tesla auch nicht, muss man sagen. Es gab gestern und am Sonntag wurden schon so einige Zahlen gemeldet von NIO, von XPeng und von Li Auto. Und dort ging es überall teilweise 25% year over year nach oben. Ich glaube, bei XPeng waren es sogar gegenüber dem Vormonat nochmal richtig viel. Also da läuft es teilweise echt ganz gut. Wir hatten ja über die Aktie auch zuletzt mal gesprochen. Ich habe sie ja auch immer noch als Trade laufen. Die war gestern auch ganz gut unterwegs, aber ja, Thema ist halt weiter, dass China-Aktien es sehr schwer haben. Aber Tesla auf diesem umkämpften Markt in China ist halt auch nicht so einfach. Ich hatte das auch übrigens, hast du das gesehen? Ich habe übrigens auch, das hatte ich gestern oder vorgestern gesehen bei X, wie viele EQEs, also Mercedes EQE im Oktober verkauft wurden in China. Rat mal.
Oje, wahrscheinlich unter 1000, wenn du so schon ankündigst, ja. Ich werde jetzt mal
null. Null! Kannst du dir mal vorstellen. Und vom Audi e-tron irgendwie auch, die haben sie jetzt eingestellt, da waren es über die Zahl immer irgendwann. Es waren bei denen mal irgendwie dann noch 8, 7, davor, am Anfang des Jahres waren es noch deutlich mehr. Da siehst du halt, ne, das ist so traurig und da muss man sich halt echt fragen, wie soll es da weitergehen? Ja, und die haben den wohl schon um 50% rabattiert gehabt. Also es ist jetzt nicht so, dass der hatte nur noch umgerechnet paar 50.000 Dollar gekostet, aber da kannst du halt mit Tesla und mit den Chinesischen nicht mithalten. Also es ist sehr krass. Und wenn man dann noch sieht, auch das Volkswagen Co., dass da überall jetzt noch gestreikt wird, halt, ne, die stehen alle mit dem Rücken zur Wand. Es gab natürlich auch brutale Managementfehler und so. Aber meiner Meinung nach auch viel von der Politik mit dem Hin und Her und jetzt Elektro, alle müssen das machen, CO2 Einsparungen und dann doch keine Subventionen mehr und jetzt bleiben sie auf den Autos sitzen. Da gab es auch Bilder, wie viele von diesen E-Autos von den deutschen Herstellern da irgendwo zwischengeparkt sind. Es gibt gar keinen Platz mehr teilweise. Das ist halt echt so krass. Und ja, und wenn jetzt noch die Chinesen kommen auf den europäischen Markt irgendwann stärker, ich weiß nicht, ne? Also Six hat ja auch bei BYD richtig dick eingekauft schon. Echt schwierig, ne? Also wir müssen uns da echt bewegen, dass es da wieder besser wird. Und wenn du das halt siehst, ich habe gerade heute Morgen noch so von Audi A6, der elektrische, so einen Testbericht gesehen. Der kostet dann aber auch in einer guten Ausstattung wie 90.000 oder 100.000 Euro, ja? Also, ey, sorry, ne? Da ist da auch viel Plastik drin und alles. Und die Software ist meiner Meinung nach immer noch echt unterirdisch da, wenn ich das so sehe, wie schnell es reagiert. Ey, das funktioniert halt einfach nicht, ne? Also, das ist schon schwierig, aber eigentlich sollte das gar nicht Thema sein. Aber auf jeden Fall, auf dem chinesischen, wichtigen chinesischen Markt sieht's echt übel aus für die Deutschen. Und Tesla hält sich da immer noch ganz gut, aber auch die müssen natürlich krass kämpfen, ja? Das ist auch mit Rabatten und so weiter, probieren die ja auch viel, ja, aber ist schon Wahnsinn.
Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, bevor wir unsere Tops und Flops aus diesem Jahr präsentieren.
Aber und was war das zweite Wort? Ich verstehe das Wort gar nicht.
Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben es halt mal mit den Thumbnail reingenommen, weil Flops immer gut ankommt, aber die Leute wissen ja, dass es hier keine Flops dann gibt. Ja, da gibt's nur ganz oder gar nicht und nur steil nach oben. Ja.
Genau.
Und natürlich dann auch, was so die Banger für 2025 werden, beziehungsweise was wir geplant haben. Wir gucken uns kurz die Z-Scaler-Zahlen an, so die interessanten Werte, die kommen ja erst noch diese Woche, sowas wie Broadcom, Salesforce kommt jetzt heute Abend, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das heißt, wenn ihr die Folge zu hören bekommt, wisst ihr schon, wie die Salesforce-Zahlen waren, die werden wir auf jeden Fall in die nächste Folge mit reinnehmen. Und die Woche hat so Z-Scaler den Anfang gemacht. Hatten eigentlich ganz gute Zahlen mit einem Umsatzwachstum von 26%, aber was man so gelesen hat, ja, da sie die Analystenerwartungen nicht übertreffen konnten, ging so gut 8% gestern als Reaktion nach unten. Denn an sich, also die Zahlen, sie sind weiterhin auf einem guten Weg. Ich habe auch mal nachgerechnet, die Cost of Revenue, die sind um 27% gewachsen, bei 26% Umsatzwachstum, das ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, die Bruttomarge, die ist so ungefähr gleich geblieben. Und dann auch, wenn man sich das EBIT anschaut, sie sind da wieder ein Stück weit näher an die schwarze Null herangerückt. Im letzten Quartal hatten sie noch, also im Quartal des Vorjahres, minus 46 Millionen. Jetzt sind es noch 31 Millionen gewesen. Da sie recht viel Geld noch in ihrer Bilanz liegen haben, da haben sie 30 Millionen verdient. Also gerade das, was sie negativ hatten, haben sie dann mit Zinsen noch eingenommen. Ja. Und dann kamen aber noch so ein paar Ausgaben dazu, aber ganz kleine. Also Loss before Income Taxes lag bei minus 4,4 Millionen und die Nettoverluste bei minus 12 Millionen, nachdem sie im Vorjahr bei minus 33 Millionen waren. Also man merkt, bei Z-Scaler, es bewegt sich so langsam Richtung Profitabilität. Die werden sie vielleicht sogar schon nächstes Jahr dann erreichen. Sieht aktuell recht gut aus. Sie wachsen weiterhin wirklich extrem stark und sieht eigentlich alles ganz gut aus. Und ja, ich sag mal so auf lange Sicht hingesehen, so dieses Thema Cybersecurity, es bleibt halt ein absoluter No-Brainer. Man muss ja für sich entscheiden, ob man sich so gut auskennt, dass man da einzelne Werte rauspickt oder vielleicht das Ganze doch eher mal über einen ETF dann macht. Mhm. Das ist natürlich schon schwierig. Problem auch bei den meisten, dass die meisten eben auch sehr hoch von der Bewertung her sind, weil man natürlich eben weiß, wie zukunftssicher dieses Thema dann ist und wahrscheinlich auch immer mehr noch an Relevanz gewinnen wird. Ich habe auch vorher geschaut, zum Beispiel Fortinet oder so ist wieder extrem stark gelaufen. Fortinet ist immer so nach gefühlt jeden Zahlen stürzen die extrem ab, aber holen es dann meistens auch noch wieder mit einem Zuschlag dann auf. Das ist echt Wahnsinn im Cybersecurity-Bereich. Und ich glaube, wenn man schon länger bei Z-Scaler drin ist, kann man sagen, dass man zufrieden sein kann als Aktionär. Ja. Nur weil man jetzt
Ich habe es ja auch schon länger im Langfristdepot, bin auch zufrieden. Also Umsatz war sogar jetzt im abgelaufenen Quartal um 22 Millionen über Erwartungen, also eigentlich ganz gut. Und beim Non-Gap-Ergebnis war man eigentlich sogar deutlich besser als erwartet. Also mich erstaunt auch, also ich guck mal gerade nochmal rein, jetzt vorbörslich ist die Aktie minus 7,5%. Aber es ist auch eine Aktie, die immer sehr heftig reagiert. Du hast gesagt, ja, Cybersecurity ist sehr hoch bewertet und Haar in der Suppe reicht dann oft auch und dann macht die ein Gap nach unten. Die hat übrigens jetzt schon mehrmals Gaps nach unten gemacht nach den Zahlen. Hat es aber auch eigentlich dann wieder aufgeholt, zumindest im September-Quartal gab es ein riesiges Gap nach unten, was sie aufgeholt hat. Und was halt das Problem in Anführungszeichen war, wie du gesagt hast, der Ausblick, also beim Umsatz sagt man jetzt fürs zweite Quartal 25, also das Fiskaljahr, das war jetzt schon das erste Q1 25, war jetzt das abgelaufene und was jetzt läuft, sagt man 633 bis 635 Millionen, da war die Erwartung bei 633 Millionen, also man hat es getroffen, minimal sogar drüber, aber beim Ergebnis pro Aktie sagt man 68 bis 69 Cent Non-Gap und dort wurden 70 Cent, war der Konsens. Ja, und ich glaube, das ist halt der Grund, wieso die Aktie jetzt ja 7% fällt. Was man nicht vergessen darf, eigentlich hat Zscaler eigentlich immer so die Erwartungen getoppt. Also Management ist da, glaube ich, auch eher vorsichtig. Deswegen, also ich halte sie sowieso und das wäre sogar ein Kandidat. Ich schaue es jetzt mal an, wenn wir ja nachher über die Kandidaten sprechen, die man, wo man vielleicht nochmal zugreift nächstes Jahr, dass ich dort zugreifen werde, denn ich denke auch, dass sie nächstes Jahr dann noch unterm Strich profitabel werden, dass sie ja weiter zweistellig wachsen, sogar in den 20er Prozentbereichen, sieht sehr gut aus, also sowohl CrowdStrike als auch Zscaler, vielleicht machen sie ja nochmal größere Rücksetzer, ist das für mich auf jeden Fall ein Nachkaufkandidat, ne? Denn ich habe also auch nochmal geschaut, ob es noch irgendwas anderes gab, was an den Zahlen moniert wurde, aber ich habe nichts gefunden, ja. Also querbeet eigentlich echt gut. Und auch die Guidance fürs Gesamtjahr 2025 ist eigentlich auch gut. Sogar beim Ergebnis ist man da über den Erwartungen, aber ja, es reicht halt teilweise nicht. Ne? Das ist einfach ein Sell the News. Aber ich glaube nicht, dass die Aktie stärker abverkauft. Vielleicht dreht sie ja sogar ein bisschen hoch. Aber es ist eine Wundertüte, der US-Markt. Ja, man weiß es nicht. Aber ich denke nicht, dass es da einen riesigen Rücksetzer diesmal gibt.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Langfristdepots, wie das Jahr so war. Natürlich, es geht noch ein paar Wochen, aber wir haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt schon mal so ein bisschen so ein kleines Resümee ziehen und ja, sagen wir wie immer, Alter vor Schönheit. Also bist du zufrieden mit deiner Langfrist-Performance? Wie sieht's bei dir so aus? Was waren so deine Top-Gewinner?
Ja, also ich habe verschiedene Depots. Ja, ich habe ja so ein Langfrist-Depot Tech. Das lief natürlich extrem gut dieses Jahr. Ich habe auch ein Langfrist-Depot so mit viel Fokus auf Dividenden. Da liefen einige Aktien sehr gut. Aber einige Aktien liefen auch ehrlich gesagt nicht so gut, muss ich sagen. Und ja, toll. Ich habe doch extra hier den Market Screener aufgemacht. Jetzt hat er mir hier so ein Ding hier rein. Ich muss ein Abo abschließen. Jetzt hat er mir die Seite dicht gemacht, hier der Sack. Na toll. Jetzt muss ich nochmal überlegen, was wollen wir machen? Wollen wir erst die Flops machen oder erst die Tops machen?
Mach, wie du willst. Das ist
mir okay, dann machen wir mal die Tops. Ich versuche mich gerade nochmal dran zu erinnern, beziehungsweise ich gehe nochmal rein. Also bei mir lief dieses Jahr sehr gut, unter anderem, jetzt gucke ich gerade nochmal rein. Oh, ey, das ist doch nervig hier. Ich gehe nochmal hier mit einem neuen Browser rein. Ich glaube, es waren Netflix, war deutlich im Plus. Amazon, Meta liefen gut. Aber ich gucke gerade nochmal eine Sekunde, ob ich das nochmal hier reinbekomme. Ah, jetzt habe ich hier einen neuen Browser aufgemacht. Jetzt eine Sekunde. Seit ersten, ja, also beste Aktie im Nasdaq war AppLovin übrigens mit 754%. Die habe ich nicht. The Trade Desk ist meine beste Aktie des Jahres, 87,83%. Die habe ich. Netflix 84%. Meta 67%. Die habe ich auch noch drinne. T-Mobile US 52%. Ja, damit bin ich auf jeden Fall auch zufrieden. Das waren so die besten Aktien im Nasdaq. Jetzt gucke ich gerade nochmal, ob ich noch die Aktien aus dem DAX raussuche. Da hatte ich nämlich auch, nämlich SAP habe ich nämlich im Depot, die ist auch extrem gut gelaufen, deswegen gucke ich mal, was die, ist echt blöd, dass der mir das jetzt weggeschossen hat, der extra noch registriert für die Seite, aber hat nicht wirklich was gebracht. So. Im DAX, der ja heute, wie gesagt, ein Allzeithoch gemacht hat, genau, SAP hat 65% gemacht, die lief auch auf jeden Fall ganz gut. Ich habe ja auch Zalando seit langem. Jetzt bin ich mit der Zalando-Aktie wieder im Plus. Die hat dieses Jahr auch immerhin 40% gemacht. Und die Munich Re, 35%. Die lief auch ganz gut. Das sind jetzt erstmal so auf den ersten Blick meine besten Aktien. Ich habe, glaube ich, noch ein, zwei andere. Ich muss aber nochmal schauen. Du kannst ja kurz mal deine nennen, was du noch so hattest. Hast du noch was Besseres?
Ja, tatsächlich. Aber das hast du, glaube ich, auch. Das hast du jetzt nur nicht bei den Aktien mit reingenommen. Also der Bitcoin ist bei mir der Abstand am besten gelaufen. Okay. Also ich sag euch immer True Time Weighted Return. Ich weiß, dass das so als ein kleines bisschen abweicht, aber nur ganz gering, als, weil das irgendwie nochmal ein bisschen eine andere Berechnung ist, kommt aber sehr nah an die Performance dran, weil ich selber nutze ja Portfolio Performance dafür. Also der Bitcoin hat da plus 137,4% gemacht, ist damit mit Abstand meine bestlaufendste Position gewesen. Wenn ich Meta gehalten hätte, ich hatte sie Anfang des Jahres noch, wäre sie Platz 2 gewesen mit 71% hier. So war aber Amazon tatsächlich auf Platz 2. Die haben ja, ich glaube, gestern die 200 geknackt. Ich glaube, das war auch ein neues Hoch sogar oder...
210 Dollar, genau, ja. Amazon ist bei mir auch die
genau, gelaufen, Amazon. Ne? Und dann tatsächlich ein Neukauf, den ich erst in diesem Jahr getätigt habe. Und zwar war das ungefähr im Mai. Da habe ich MSCI Inc. gekauft. Und das ist meine, also wenn man Bitcoin nicht als Aktie sieht, meine zweitbeste Aktie dieses Jahr gewesen mit plus 32,7%. Also MSCI Inc. habe ich fast auf dem Tiefpunkt dieses Jahr erwischt. Und die ist seitdem also fast nur noch nach oben gelaufen und die hat auch neue Hochs hier wieder angesteuert. Sie war schon mal auf dem Niveau Ende 2021, aber jetzt zuletzt brutal gelaufen. Und danach kommen weitere Werte wie Alphabet, weil alle sagen immer, Alphabet ist so günstig aktuell und so schwach gewesen oder so, aber die haben year-to-date trotzdem plus 29% gehabt. Also das habe ich aber auch schon mal vor kurzem gesagt, die hatten eigentlich ein gutes Jahr. Das war jetzt nur, weil sie jetzt so zuletzt nicht so diese Rallye, zumindest mal so in einem Ausmaß wie andere, nicht mitgemacht haben. Und eine Aktie, die ich nochmal nachgekauft hatte dieses Jahr auf einem sehr niedrigen Niveau, war ebenfalls in meinen Top 5 mit dabei. Das ist die United Health Group. Die hatte hier einen Plus bei mir von 27,4%. Das waren meine Top-Performer im Depot. Ansonsten hatte ich auch noch weitere, die zweistellig gestiegen sind, wie AbbVie, Amgen, Microsoft. Es war für mein Depot eigentlich ein sehr gutes Jahr. Also ich bin Stand jetzt, ist die Jahresperformance bei 26,5%. Ja. Das ist ein ganz kleines bisschen unter dem Nasdaq und dem MSCI World, aber auf 5-Jahres-Sicht hingesehen. Die Leute, die mich verfolgen, wissen es, also stehe ich aktuell jetzt dann. Weil jetzt sind dann bei mir genau, also nach dem Monat sind 5 Jahre dann rum. Und es wird voraussichtlich darauf hinauslaufen, dass ich also deutlich zweistellig vor dem S&P 500 gelandet bin, was meine, ja, okay, also meine Intention auch dahinter ist, Einzelwerte dann rauszusuchen, weil ich sag's ja immer, ansonsten könnte man ja eben auch den S&P 500 dann nehmen. Dementsprechend bin ich sehr zufrieden. Auch in diesem Jahr, der letzte Monat war nochmal insane, weil der Bitcoin ja da über 30% zugelegt hat. Also wirklich sehr zufriedenstellend. Aber dann beginne ich jetzt auch mal mit den Flops, weil man möchte sich ja auch nicht nur positiv reden. Und man sieht da eben auch, es gibt immer wieder mal eine Fahrkarte mit dabei. Und dieses Jahr hatte ich eine der größten Fahrkarten, vor allem seit langem wieder. Ich habe gesehen, also im letzten Jahr hatte ich nicht mal eine Aktie, die halb so schlecht performt hat. Also im letzten Jahr war, glaube ich, meine schlechteste Aktie, ich glaube, minus 15 oder minus 17%. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich eine, die ich auch erst dieses Jahr gekauft habe. Ist natürlich doppelt ärgerlich dann. Die meisten von euch werden schon wissen, worauf es hinausläuft. Die Dollar General nämlich, die hat bei mir eine Jahresperformance von minus 40,4% gemacht. Also unfassbar schlecht gelaufen, weil es da aktuell auch gerade wirklich nicht gut läuft. Diese Woche
kommen diese Woche auch noch die Zahlen, ja, am Donnerstag.
Also diese Woche kommen noch die Zahlen.
Kann doch auf minus 50 gehen.
Ja, ich bin aktuell tatsächlich aber auch am Überlegen, ob ich sie weiter im Depot behalten werde, weil es jetzt auch einige Berichte darüber gibt, dass es diesen Dollar-Stores tatsächlich momentan sehr, sehr schlecht geht. Ich rechne eigentlich tatsächlich mit sehr schlechten Zahlen. Das heißt, ihr könnt dann schon mal genau das Gegenteil dann machen, dann werdet ihr mit Sicherheit da wieder gut fahren. Es ist immer so, wenn ich vor den Zahlen in der Regel verkauft habe, ich weiß aber noch nicht, ob ich es noch machen werde, dann ist es meistens zweistellig nach oben gegangen und wenn man sie dann doch noch behalten hat, ging es meistens, also man, ich treffe da in der Regel immer genau die falsche Entscheidung, ja.
Ansonsten, ja, ich habe sie ja auch übrigens, ne? Also kann ich auch schon mal sagen, ich habe ja auch, aber zum Glück eher, ich habe da mal irgendwann eine so eine kleine Position gekauft. Deswegen, die ist bei mir jetzt auch ähnliche Minus. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich sie gekauft habe, aber ist auf jeden Fall auch einer meiner Low-Performer dieses Jahr, ist bei mir echt auch so.
Ansonsten war mein größter Verlierer tatsächlich nur mit minus 8,4% LVMH, weil ich die am Anfang des Jahres zu einem sehr, also zu einem ähnlichen Niveau schon mal gekauft hatte. Und die nächste ist BlackRock, ist ASML, die eine genaue Null-Performance gemacht hat. Die hatte ja erstmal einen Anstieg auf 1.000 Euro, wo ja extrem stark war. Das hat sie jetzt quasi komplett wieder abgegeben, ist wieder zurück zu losgegangen sozusagen und da, wo sie am Anfang des Jahres gestanden hat. Also das sind so meine größten Gewinner und Verlierer in diesem Jahr gewesen. Genau, was waren so deine größten?
Ich habe auch übrigens, ich habe ja noch zwei Punkte vergessen vielleicht. Also mein größter Gewinner, ich habe vergessen, ist eigentlich Tesla dieses Jahr, weil die hatte ich ja, wie sie jetzt year to date ist, sie ja im Plus mittlerweile, aber ich hatte die ja dann relativ, nicht am Tief, aber relativ weit unten gekauft. Mit der Position bin ich jetzt über 70% im Plus. Also das lief extrem gut, muss ich sagen. Und ich tracke mein Langfristdepot gar nicht genau, um ehrlich zu sein. Ich denke mal, mein US, das sind nur US-Aktien drin, Tech-Aktien, die es wird bestimmt 30% gemacht haben, weil da sind die größten Positionen Meta, T-Mobile US, Tesla, Shopify, Amazon, Alphabet und The Trade Desk. Also die sind alle eigentlich gut gelaufen. Und da hatte ich, den habe ich ganz vergessen. Da hatte ich einen Rohrkrepierer drinne, den habe ich verkauft. Ich weiß gar nicht, die Aktie ist jetzt noch weiter gefallen, nämlich Solar Edge. Ich habe die irgendwann im Laufe des Jahres verkauft, aber da müsste ich nochmal schauen. Die Aktie war seit Kauf minus 80%, also dieses Jahr nochmal runter. Das war völlig irrelevant dann geworden. Die war so klein, selbst wenn sie sich verdoppelt hätte, hätte das halt kaum mehr Auswirkungen, ne? Weil das ist halt, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen und der hier Verlustverrechnungstopf hochgefahren, würde ich mal sagen. Ja, also dementsprechend, das war echt richtig bitter. Ich habe auch viel mehr Aktien in Depot. Ich habe mehrere schlecht gelaufene Aktien, unter anderem CVS Health. Ich hatte aber, glaube ich, dieses Jahr auch mal nachgekauft, aber die ist dieses Jahr um 35% auch gefallen. Also die sieht nicht gut aus, muss ich sagen. Und ansonsten habe ich aus dem DAX DHL minus 21%. Da überlege ich jetzt aber auch tatsächlich mal noch nachzukaufen. Sind halt sehr zyklisch auch mit ihrem Geschäft und Weltwirtschaft und so weiter. Da lief es nicht so gut. Und Infineon, minus 17%. Die zwei Positionen liefen nicht gut, muss ich sagen. Und jetzt gucke ich noch mal. Nike habe ich noch, genau. Nike ist noch der nächste Wert. Minus 27% dieses Jahr. Also muss man ja auch sagen, komplette Enttäuschung einfach. Operativ weiß bei der Konkurrenz, der eigentlich gar nicht schlecht läuft. On Running läuft gut, Adidas läuft gut und so, ne? Also da katastrophal, muss man einfach sagen. Aber ich halte der Aktie mal die Treue, dementsprechend, ja. Aber trotzdem, das war absolut katastrophal. Das gucke ich mal, ich glaube, aber ansonsten ist jetzt nichts so groß mehr dabei, was sehr schlecht gelaufen ist. Gar nicht so leicht,
das alles. Als Frage aufkam, das fällt mir jetzt gerade ein, weißt du auswendig oder ungefähr, wie viele Aktien du im Langfristdepot hast? Die Frage habe ich jetzt schon öfters
mal gelesen. Ja, ich glaube, ungefähr so über 50 auf jeden Fall. Mindestens.
Ganz ordentlich, ja, okay. Ja.
Aber an der Stelle. Ich habe halt echt viele Tech-Werte und jetzt habe ich habe drei Langfristdepots im Endeffekt. Ein Tech-Langfristdepot, Fokus USA. Dann ein Dividendendepot Deutschland, wo aber auch so ein paar Werte wie Infineon drin sind. Also da ist auch LVMH und so weiter drin. Und dann noch ein Dividendendepot mit US-Aktien habe ich jetzt auch in den letzten Jahren aufgebaut. Und da ist es dieses Jahr halt, wie gesagt, das Tech-Depot natürlich mit Abstand am besten gelaufen, weil da halt die ganzen Schwergewichte drin sind. Das ist auch mein größtes Depot mittlerweile. Aber ja, es kann auch nächstes Jahr wieder anders aussehen. Also wenn der Markt mal einen Rücksetzer macht, dann wer weiß, ne? Dann bist du vielleicht wieder froh, wenn du ein bisschen weniger hast. Ja, Bitcoin habe ich ja übrigens auch, aber den habe ich jetzt gar nicht dazu gerechnet. Das ist jetzt auch, ich hatte sogar einmal nachgekauft Bitcoin dieses Jahr. Ich habe bisher hier bei Bison liegen. Ist schon ein bisschen was, aber ist jetzt bei mir nicht so relevant. Ja, mein Bitcoin ist seit Kauf 130% im Plus immerhin. Ne? Also ich habe 0,1 Bitcoin wer es wissen will. 0,1 habe ich.
Da musst du aber auch recht am Anfang vom Jahr gekauft haben, weil das ist so ungefähr die Jahresperformance auch gewesen, habe ich jetzt gesehen. Ja.
Okay. Ja, ich hatte einmal nachgekauft. Und dann kann man das hier sehen bei Bison noch irgendwie, was man gemacht hat.
Ja, okay, wenn du schon länger dabei warst und nachgekauft hast, dann ja, war es doch ein bisschen höher. Danach.
Ich habe Bitcoin nochmal nachgekauft am Mittwoch, 20. März 2024. Bei 51.000 Euro habe ich sie mal nachgekauft.
Ja, jetzt sind wir bei fast 90 oder knapp 90. Ja, war sehr gut jetzt zuletzt. Wir mal gucken, ob es jetzt da oben auch bleibt. Ja. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Okay, an der Stelle schreibt uns doch auch mal eure Jahresperformance und in die Kommentare für diejenigen, die bei YouTube zuschauen und was eure Tops und Flops dieses Jahr waren. Was hast du noch für nächstes Jahr geplant? Also gibt's schon irgendwas, was du ins Auge gefasst hast bei den Käufen oder sagst du, naja, du wartest jetzt erstmal langfristig vielleicht sogar ein bisschen. Wie sieht's da bei dir aktuell aus?
Genau, ich also ich plane nochmal Nachkäufe, so wie es der Herr Arno macht bei LVMH. Der macht ja echt ordentlich Insiderkäufe. Die Aktie springt so ein bisschen an. Also da bin ich eigentlich mittelfristig doch recht zuversichtlich. Es ist halt so eine kleine Wette darauf, dass jetzt auch die Konsumenten weltweit wieder Fuß fassen, beziehungsweise vor allen Dingen in China. Das hat ja, glaube ich, vor allen Dingen stark belastet. Insgesamt war Luxus ja jetzt nach diesem Hype so ein bisschen zurückgekommen. Aber ich denke, mittel- bis langfristig sieht es heute ganz gut aus. Also da möchte ich nachkaufen. Ich überlege auch, bei DHL nochmal nachzukaufen. Die Aktie lief ja extrem schlecht dieses Jahr, ist aber trotzdem eigentlich echt ein grundsolider Dividendenzahler. Wenn man dem Kapitalmarkttag glauben darf, weil ich da auch sehr skeptisch bin, was sie da vorhaben bis 2030 und so weiter, ja, dann müsste die Aktie ja viel höher stehen. Aber das ist halt alles kaum prognostizierbar, meiner Meinung nach, weil, ja, du sagst halt, du willst nächstes Jahr so und so wachsen und dann fällt dir halt auf, die Weltwirtschaft ist doch nicht so, ja, dann musst du halt die Prognose zurücknehmen. Also das hast du ja schon ganz oft gesehen. Aber die haben halt eine gute Dividendenrendite. Selbst wenn die Aktie nur seitwärts laufen sollte, wäre das ja eigentlich zumindest besser, ist deutlich besser als Tagesgeld. Also da schaue ich drauf. Ich gucke auch auf Nike, je nachdem, was die jetzt liefern, ob man da sieht, dass ein Turnaround möglich ist, dann würde ich sogar dort auch nochmal aufstocken, aber alles eher gediegen. Und ansonsten, Uber hatte ich ja nur so eine Startposition mal gekauft, da gucke ich auch drauf. Und ich bin sonst eher so am Gucken, ne? Also wenn, man weiß ja nicht, was nächstes Jahr passiert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch nochmal deutliche Rücksetzer sehen werden, wenn Trump dann an der Macht ist und seine Zölle und die bösen Europäer und die bösen Chinesen und hier, ich drohe mit dem und dem. Da kann es halt Unsicherheit geben und dann gibt's wahrscheinlich auch nochmal den ein oder anderen Rücksetzer auch bei den Werten, die jetzt sehr gut gelaufen sind, ja. Also ich wollte ja die ganze Zeit nochmal Amazon zum Beispiel nachkaufen, habe ich leider nicht gemacht. Jetzt läuft die Aktie ja auf Allzeit hoch und weiter sehr gut. Aber wenn es da mal Rücksetzer gibt zum Beispiel, würde ich nachkaufen. Das finde ich auch ganz spannend eigentlich.
Ja, ich habe es ja gesagt, da ich jetzt ein Haus gekauft habe, ist bei mir erstmal ein kleines bisschen ruhiger, was die Nachkäufe angeht. Aber ja, sobald das dann rum ist, gibt ja immer so den ein oder anderen Wert. Deswegen, das ist jetzt auch noch zu weit in der Zukunft bei mir. Aber ich bin für nächstes Jahr auch ein bisschen vorsichtiger, weil ja, es ist natürlich schon sehr stark gelaufen dieses Jahr. Also ich bin sehr gespannt, wie es nächste Jahr wird, weil es ja auch viele Unsicherheiten gibt und so eben gerade auch so, was dann so alles durch Donald Trump dann so alles kommen wird. Gerade im ersten Jahr wird da wahrscheinlich viel Bewegung drin sein, eben auch mit dem Zollthema und so weiter. Bleibt spannend auf jeden Fall.
Ja, und was noch, glaube ich, ein Thema werden könnte, was man im Blick haben sollte, falls man jetzt irgendwie dann der Chipsektor doch schwächer wird, dass diese ganzen riesigen Investitionen in KI vielleicht doch irgendwann jetzt im Laufe des Jahres 25 doch stärker hinterfragt werden. Ja, weil wir haben es gesagt, Nvidia macht 40 Milliarden Umsatz jetzt pro Quartal, überwiegend jetzt mit Datacentern und so. Da wird gerade alles in den Boden, aus dem Boden gestampft an Datacentern. Und da müssen halt jetzt auch irgendwann die Geschäftsmodelle kommen und die Umsätze mitkommen, dass die damit auch Geld verdienen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann irgendwann auf die Bremse getreten wird. Einfach, dass man merkt, okay, wir haben jetzt das alles gebaut, ist alles schön und gut, wir haben hier tolle KI-Modelle und man kann damit auch was machen und so, aber die Kunden halten sich noch so ein bisschen zurück, ja, und das haben wir vielleicht ein bisschen überinvestiert. Also dieses Thema kann meiner Meinung nach schon kommen und dann kann es natürlich auch nochmal da Rücksetzer geben, ja, aber ich glaube trotzdem, also Chipsektor ist immer schon krass zyklisch gewesen. Wer schon mal dabei war, auch schaut euch meine Nvidia an, was die schon mal hoch und runter gelaufen ist. Da dachtest du auch jedes Mal, jetzt ist es vorbei und dann kam dort doch wieder der Aufwärtstrend. Dann dachtest du, die sind unsterblich und auf einmal ballern die wieder runter. Also ich denke, dass auch nächstes Jahr da richtig Schwankungen reinkommen werden, aber auch mal auf die Unterseite, kann ich mir zumindest vorstellen. Aber
ja, auf jeden Fall. Das war doch ein guter Satz zum Abschluss. Genau, dann hoffen wir, dass ihr auch am Samstag wieder einschaltet. Wie gesagt, sehr viele interessante Zahlen die Woche dabei. Die werden wir auf jeden Fall alle dann behandeln. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall bis dahin nochmal eine gute Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, macht's gut.